Ein Tag am Yeah.
Die Puls-Lesereihe.
Mit Selma Klein. Lückenfüller.
Es heißt, man atmet zwangsläufig aus, wenn man stirbt. Dazu wirst du wohl keine Zeit mehr gehabt haben. Das Einzige, das mir aus dieser Nacht, unserer einzigen Nacht, ohne Zweifel geblieben ist, sind die weit aufgerissenen Rehaugen und der Aufprall des Schädels, der sich unter einem dumpfen Schlag verformte. Erst auf der Windschutzscheibe, dann im Inneren des Autos. Sie sagen, du seist sofort tot gewesen, dein Genick sei bei dem Aufprall wie ein Streichholz eingeknickt. Heute konnte ich endlich widersprechen, als der Doktor sich für eine seiner kürzesten Visiten Zeit nahm. Gestern hatte er schon mal bei mir vorbeigeschaut, kurz nachdem ich aufgewacht war. Ich hatte versucht, ihm eine Frage zu stellen, mit sämtlichen Gliedmaßen, die mir bereits wieder gehorchten. Daraufhin hatte die Krankenschwester meine zappelnden Arme genommen und sie unter dem Vorwand, mich beruhigend zu streicheln, fixiert. Mehr als benommenes Lallen hatte ich nicht herausgebracht. »Wir flicken sie schon wieder zusammen«, hatte der Doktor kopftätschelnd gesagt. Seitdem frage ich mich, was ich mir eigentlich darunter vorstellen darf. Dieses Zusammenflicken klang, als würde ich im besten Fall ein bemitleidenswertes Frankenstein-Double abgeben. »Lalala, lülülü, Zunge schon wieder fit«, so war er vorhin zur Morgenvisite hereingestimmt, der Herr Doktor, dessen Namensschildchen stets von dem Speckröllchen seiner Männerbrust überlappt wird. »Wo ist der gelbe Zettel?«, hatte ich ihn gefragt, 2 oder 3 Mal. »Ja, das funktioniert auch schon wieder prima.« Flüchtige Blicke auf die Geräte, die mein Krankenbett umzingeln, dann war er knietätschelnd verschwunden. Wahrscheinlich befand sich der gelbe Zettel zum Zeitpunkt des Unfalls in meiner Hosentasche. Bei unserer ersten Begegnung in der Erstaufnahmestelle für Asylsuchende hattest du ohne Umwege jenen gelben Zettel von mir gefordert. Mein kurzer Satz, die Hände bittend zu einer Schale geformt. Du sprachst fehlerfreies Deutsch, allerdings mit diesem persischen Akzent, der auf mich ähnlich wirkte wie auf manch anderen ein laszives Französisch. Ich erklärte dir, dass es mir nicht möglich sei, den gelben Zettel auszustellen, solange sich deine Identität nicht zweifelsfrei ermitteln lässt. Dann nanntest du mir deinen Namen. 2 leise Silben, doch in einem brüchigen Ton, der von so viel Verzweiflung und Leid erzählte, dass ich sämtliche Richtlinien vergessen wollte. Vergessen, dass Herr Gümpelhofer neben mir saß, der mich ein ums andere Mal um mehr Härte im Umgang mit Asylbewerbern ermahnt hatte. Vor allem mit den Schwarzfahrern, wie er jene nannte, die ohne Papiere kamen. Unvermittelt begannst du dann zu erzählen. Wir saßen uns an meinem Arbeitsplatz gegenüber, kryptische Formulare, die sich zwischen uns stapelten, das nervtötende Surren der Neonröhren, und du hubst mir diese Geschichte an. Fast so, wie man sich im Schullandheim im Schein einer Taschenlampe von Monstern und Mädchen erzählt hat. Die Geschichte handelte von einem kleinen iranischen Jungen, der sich gerade auf dem Weg zur Schule befand, als die Sirenen Bombenalarm gaben. Seine Mutter hatte das Verhalten im Ernstfall jeden Morgen aufs Neue besprochen, ohne Umwege in den nächstgelegenen Bunker. Die Mutter würde im Keller des Plattenbaus Schutz suchen, während er sich mit irgendwelchen fremden Menschen getrennt von ihr hinter einer Stahltür einschließen lassen müsste. Keine Minute hatte es gedauert, bis der aufgewirbelte Staub das einzige in der Straße war, das noch von Leben zeugte. Es schien ihm, als hätte die Sirene alle Menschen davongeblasen. In seiner Schuluniform, dem sandfarbenen Kurzarmhemd und der olivgrünen Hose, rannte er los, als die erste Detonation den Schotter unter seinen Sandalen aufrüttelte. 2 Häuserblocks war er noch von seinem Zuhause, dem Keller seiner Mutter, entfernt. Schatten mit Fliegergeräuschen huschten über ihn hinweg, als er in Sichtweite seines Zuhauses war. Zwischen Betontrümmern und Möbelteilen kam er wieder zu sich. Er spuckte eine Menge Sand aus. Ein massives Stück Holz hatte sich schützend über ihm verkeilt. Allerdings hörte er nichts außer einem schrillen Dauerton. Und es gab keinen Weg nach draußen, nur einen handbreiten Spalt, der dem Jungen zumindest freie Sicht auf die Straße verschaffte. Er erlaubte sich kein Blinzeln, als nach einiger Zeit vereinzelt Menschen auftauchten. So weit konnte er seine Mutter einschätzen. Sie würde als Erste den Keller verlassen, um den Schulweg nach ihm abzusuchen. Als er kurz darauf tatsächlich sah, wie sie um eine gegenüberliegende Hauswand gehastet kam, presste er den Freudenschrei unter größten Mühen in sich hinein. Er war so erleichtert, dass es ihm nun nur noch darum ging, seine gebrochene Abmachung zu vertuschen. Er verhielt sich also auch dann noch ruhig, als die Mutter vor etwas zurückschrak und sich ihrem Gesicht unerträgliche Qualen einschrieben. Der Grund war zunächst nicht erkennbar. Sie fiel vor einem völlig zerfledderten Fleischrest auf die Knie. Sandbraune und olivgrüne Stofffetzen verklebten die ausgebluteten Wunden. Sie sammelte alles auf, das man noch dem einstigen Körper zuordnen konnte, und stieß einen stummen Schrei in den Himmel aus. Noch während dieses letzten Satzes warst du von deinem Stuhl aufgesprungen und hattest die Erzählung ebenso unvermittelt abgebrochen, wie sie eingesetzt hatte. Deine Bewegung stockte kurz. Hier, auf diesem Bürostuhl bist du ein viel zu mächtiger Mann, hattest du kaum hörbar gesagt und dabei mit deiner Hand über den Stapel Asylanträge gestrichen. Dann, im Hinausgehen, hattest du mir quer durchs Büro zugerufen, den Rest der Geschichte würde ich morgen zu hören bekommen, sofern ich dir den gelben Zettel aushändige. Nie zuvor war es mir so unangenehm gewesen, mit dem System, für das ich arbeite, gleichgesetzt zu werden. Es musste so wirken, als würde ich meine Persönlichkeit unten vor dem Fahrstuhl wie einen Mantel ablegen, wo sich meine allmorgendliche Verwandlung vom Menschen zum bayerischen Beamten vollzog. Vielleicht habe ich 15 Minuten später meine Schicht vorzeitig beendet, empörte Blicke von Herrn Gümpelhofer in meinem Rücken, um dir ins Erstaufnahmelager nachzufahren. Den gelben Zettel, deine Lizenz für ein neues Leben, zusammengefaltet in der Hosentasche. Könnte sein, dass ich dich am Straßenrand der B8 laufen sah. Ich war dermaßen von dem Bedürfnis durchdrungen, dir zu zeigen, dass ich nicht wie die anderen blinden Handlanger bin, dass ich mein Cello von der Rückbank auf den Beifahrersitz hiefte, nur um es vor deinen Augen wieder zurücklegen zu können. Fast, als wäre es der wahrscheinlichste Ausgang unserer Begegnung im Büro gewesen, bist du mit einem »Wo fahren wir hin?« eingestiegen. Gerade dreht mich die Schwester auf die andere Seite. Jetzt höre ich das Sommergewitter nicht mehr nur, das in diesem Moment vielleicht die letzten Bremsspuren unseres Ausflugs von der Straße wäscht. Fahren wir an einen Ort, der mich alles vergessen lässt, mich eingeschlossen. Vor so eine Aufgabe könntest du mich gestellt haben. Wahrscheinlich fuhren wir stundenlang durch die Landschaft, da mir kein Ort einfiel, der deinen Wunsch einlösen könnte. Und wahrscheinlich haben wir uns mit dem Fahrtwind mehr und mehr an einen solchen Ort bewegt, ohne es zu bemerken. Ich glaube, je länger ich versuche, dich und diesen Abend in meinem Gedächtnis zusammenzuflicken, desto schöner wird unsere kurze gemeinsame Vergangenheit. Du wirst mein persönlicher Mythos und ich habe nichts dagegen. Sicherlich haben wir uns während der Fahrt unterhalten, wie man es sonst nur aus Filmen kennt. Und deine spontanen Aphorismen, die mich umso mehr verblüfften, da du nicht in deiner Muttersprache reden konntest, fast beiläufig sowas wie, nicht wir führen Gespräche, Gespräche führen uns. Sie lenken uns auf Pfade, die der einsame Gedanke niemals gefunden hätte. Dann stiegst du auf den Beifahrersitz. Den Kopf aus dem Schiebedach gestreckt. Neben mir flatterte dein Rock, dass ich mich zwingen musste, den Blick auf der Straße haften zu lassen. Das Scheinwerferlicht des Autos huschte in den Kurven durch den Wald. Gerade als du Luft für einen Freudenschrei holtest, schob sich ein Schatten in den Lichtkegel. Du wirst ihn gar nicht mehr bemerkt haben. Wirst nicht realisiert haben, dass dieser unscheinbare Schatten gleich zu einer alles umfassenden Dunkelheit mutieren würde. Kurz bevor es passierte, hörte ich dich gegen den Wind rufen. Ich glaube, befreiter hättest du nicht ausatmen können. Ob du den gelben Zettel noch bekommen hast, weiß ich gerade nicht. Auf der Rückseite habe ich dir jedenfalls deine Geschichte zu Ende geschrieben. Ich denke, die Wahrheit wird geduldig auf mich warten, aber Zeit will ich mir keine nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tag am Yeah. Die Puls-Lesereihe. Yeah.